Liebe Geschwister, wir haben in der Apostelgeschichte im Kapitel 8, ziemlich ganz am Ende, bei Vers 39, das letzte Mal geendet. Der Philippus wird vom Heiligen Geist geführt, zunächst nach Samaria. Zuerst ist er natürlich in Jerusalem tätig gewesen, zunächst als einfacher Gläubiger, dann den Dienst mit den anderen 6 Diakonen zusammen, die Witwen zu versorgen, die keine Familie haben. Dann wurden sie aus Jerusalem wegen Verfolgung vertrieben, war in der Gegend um Judäa und heißt auch Samaria, und er kam in die Hauptstadt, die heißt auch Samaria, so wie die ganze Gegend dort, und hat das Evangelium verkündigt und gepredigt. Viele kamen zum Glauben, und eine Gemeinde ist entstanden. Der Apostel Petrus und Johannes kamen dann noch, haben für die, die gläubig geworden sind und haben sich taufen lassen, die Hände aufgelegt, damit sie auch den Heiligen Geist empfangen in Samaria. Ich habe euch erklärt, warum da die Apostel extra kommen mussten, weil die Samaritaner, die mussten anerkennen durch diesen Akt, dass das Heil von den Juden kommt. Ja, ihr wisst, die waren nicht gerade Best Friends, die Juden und die Samaritaner, und deswegen mussten die Apostel da hinkommen. Dann wurde er weitergeführt Richtung Süden, sage ich mal jetzt Richtung Ägypten, nach Gaza hin. Gazastreifen heute auch ein brisanter Begriff, ja. Aber dahin wurde er geführt, um einem Mann zu begegnen und ihm zu dienen, diesem Kämmerer, einem Schatzmeister sozusagen, der Königin, sage jetzt mal von Saba, ja, dem Königreich. Und er hat diesem Kämmerer das Evangelium erklärt. Der war ein sehr offener Mann, sehr suchend. Ich sage jetzt mal, das war nicht so schwierig, dem zu Jesus zu führen, dass Jesus der Messias ist, der verheißene Messias, wie es in den Propheten eben steht. Und so ist er weitergeführt worden. Er ist dann, hat den Kämmerer noch getauft dort. Und dann heißt es, Philippus aber fand sich in Aschdod wieder, Saucherstadt da in der Ecke, und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Caesarea ist auch nicht allzu weit weg, liegt auch an der Mittelmeerküste. Ich möchte euch einfach diesen Philippus deswegen noch zum Abschluss dieses 8. Kapitels nochmal ans Herz legen, weil an ihm kannst du so gut sehen, wie durch seine dienende Bereitschaft er auch in seine verschiedenen Begabungen hineingeführt worden ist. Und genauso ist es bei uns. Genauso ist es bei uns. Wenn wir eine dienende Haltung haben und das tun, was Gott uns einfach aufs Herz legt, dann wirst du sehen, dass du einfach bereichert wirst, dass du andere bereichern kannst und du deine Begabungen immer mehr entdeckst. Ja, das, wir haben viele verschiedene Dinge, die getan werden können, getan werden müssen, wo wir einander helfen können. Das kann im Hauskreis sein, dass du das erste Mal in deinem Leben vielleicht für jemand anderen betest. Vielleicht auf Gott hörst, ein Bibelwort dir in Sinn kommt für den anderen und ihm das sagst. Vielleicht ist das für dich ein erster Schritt, den du das erste Mal in deinem Leben tust. Und dann ist es etwas, wo du deine Gaben in dem Bereich entdeckst, dass du von Gott benutzt wirst, andere zu ermutigen durch ein prophetisches Wort. Ein Wort einfach, was du von Gott empfängst und dann weitergibst. In der Regel sind es Worte aus der Heiligen Schrift oder sinngemäß Worte aus der Heiligen Schrift. Ja. Zum Beispiel, oder in der Küche bei uns, wir werden Küchenteams hier brauchen. Ja, vielleicht bist du das erste Mal in so einem Küchenteam dabei und hilfst dann einfach bei, wenn wir so ab und zu mal miteinander feiern, miteinander essen, in der Küche mitzuarbeiten. Das gibt viele verschiedene. Der Kindergottesdienst, der mir so selber ganz am Herzen liegt, ja, nicht weil ich ihn selber tue, ja, sondern ich unterstütze das gerne als einer vom Ältestenkreis und als Pastor sehr, sehr gerne. Und ich bitte den Herrn immer, Herr, führe noch viele Familien zu uns mit vielen Kindern. Ja. Das liegt einfach auf meinem Herzen und vielleicht entdeckst du, dass du ein guter Mitarbeiter bist im Kindergottesdienst, einfach nur, weil du es probierst. Man kann bei uns in der Gemeinde alles probieren, in alles reinschnuppern, unverbindlich entdecken, ist das was, was ich kann? Und wenn du merkst, es ist es nicht, ist das auch völlig okay, aber du hast die Chance, alles auszuprobieren, ja. Also in den Ältestenkreis kann man auch reinschnuppern, ja, aber da rufen wir dann schon. Da sagen wir dann schon, hey, wir könnten uns dich vorstellen. Ja. Einfach weil es, sage ich mal, das ist ein Grundprinzip, sage ich vielleicht jetzt nur nebenher, wenn du Verantwortung über Menschen hast, auch schon im Kindergottesdienst, das ist die höchste Form der Verantwortung, die wir überhaupt haben können über Menschen. Das setzt nicht nur Begabung voraus, sondern da setzt voraus, dass unser Charakter schon einigermaßen geschliffen ist. Weil sonst kommt es sehr schnell zu unguten Dingen und, ja, und das wollen wir nicht. Ja, wenn wir jemanden auf andere Menschen mit dem Dienst sozusagen hinsenden, dann möchten wir, dass dein Charakter auch entsprechend schon geformt ist. Das ist einfach wichtig. Du möchtest ja auch nicht, dass ich, was weiß ich, mich da vorne aufführe wieder. Ja. Okay. Aber Philippus hat einen Entwicklungsgang gemacht und das kann uns ermutigen auch, dass wir unsere Begabungen entdecken, einfach dadurch, dass wir etwas tun. Vieles entdeckst du erst, wenn du es tust. Das ist einfach so. Also ich habe Fußball spielen gelernt, da habe ich nicht drüber nachgedacht als kleiner Junge, ob ich vielleicht begabt bin, sondern da gab es einfach auf dem Bauernhof bei uns irgendeinen alten lumpigen Ball. Ja, vielleicht war der erste Ball, an den ich mich nicht mehr erinnern kann, auch irgendein Gummiball. Und mit dem habe ich angefangen da rumzuspazieren und dann habe ich gemerkt, ich kann das. Und über die Jahre ist es immer besser geworden. Und es verhält sich im Reich Gottes oft wie im natürlichen Leben. Die Begabungen kommen, indem wir es tun. Zum Schluss heißt es, ist der Philippus dann in Caesarea ansässig geworden. Da hat Gott ihn dann für längere Zeit gebraucht, um dort Gemeinde aufzubauen. Und ich bin überzeugt, das steht jetzt nicht ausdrücklich da, aber ich bin überzeugt, der war dort einer der Ältesten. In der Apostelgeschichte, Kapitel 21, Vers 8, da sind wir schon in der Zeit ein bisschen fortgeschritten. Paulus ist schon am Ende seiner dritten Missionsreise. Und mit einem größeren Mitarbeiterteam reist er zum Schluss Richtung Jerusalem. Und in Caesarea machen sie Stopp. Und wohin gehen sie? Sie gehen in das Haus des Evangelisten Philippus. Das zeigt mir, dass er mit Sicherheit einer der Leiter der Gemeinde war. Und dass er sehr gastfreundlich war. Was überhaupt ein wichtiger Faktor ist, erstaunlich, aber es steht in den Paulusbriefen, die er an Timotheus schreibt, bei der Auswahl von Gemeindeleitern, Ältesten oder Bischöfen, wie man sie auch nennen mag, ja, ist ein Kriterium, sie sollen gastfreundlich sein. Also wenn du mal Ältester oder Ältestin werden möchtest und noch nie einen Menschen an deinem Tisch hattest, dann probier das erstmal. Das ist ein Kriterium für Ältestenschaft. Ich kann da selber nicht sehr mit brillieren, weil alle Vorbereitungen, dass wir gastfreundlich sind, macht meine Frau. Und das jetzt schon seit 40 Jahren oder 30 Jahren, was weiß ich, ja. Aber ich bin schon auch mit dabei dann, ja. Und ich unterstütze das Ganze und lebe das Ganze seit Jahrzehnten mit. Aber ihr werdet es sehen, dass Gastfreundschaft ein essentielles Kriterium ist für Gemeindeleitung. Okay, der Philippus hatte das. Und dann möchte ich noch, dass wir uns eine Bibelstelle anschauen im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 11. Da heißt es, und der Herr ist damit gemeint, letztlich der Heilige Geist, er selbst gab den Heiligen, also den Gemeinden, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das sind fünf Begabungen, die hier aufgezählt sind, Leitungsbegabungen. Warum steht da nicht, und der Herr gab Älteste? Hätte dort genauso stehen können. Oder Vorsteher, oder was gibt es noch für Worte, Bischöfe oder was ist in der Bibel, das sind alles dieselben Personen. Einfach weil der Heilige Geist hier auf die Begabungen abzielt. Deswegen sagt der Apostel, das ist kein Beruf übrigens, sondern es ist eine Begabung. Genauso wie Prophet eine Begabung ist. Und Evangelist haben wir hier den Philippus, der ausdrücklich genannt wird, Philippus der Evangelist. Und deswegen bin ich fest überzeugt, dass auch Philippus hier in diesen fünf Begabungen genannt ist. Er war nicht nur, aber sehr stark in der Begabung, ein Evangelist zu sein. Und das hat er gelebt, das haben wir jetzt gesehen. Und das hat er mit Sicherheit auch in der Gemeinde von Caesarea gelebt als Ältester. Weil das sind Leitungsbegabungen, die wir hier sehen. Ja. Okay, da werden wir sicher in der Apostelgeschichte noch mehr dazukommen, aber ich wollte euch einfach schon mal anhand von dem Philippus zeigen, dass wir auch in unserem Gabenspektrum auf dem Weg sind. Nobody is perfect und in alles kann man rein sich entwickeln. Dann kommen wir zu dem Apostel Paulus, bevor er gläubig geworden ist. Und wie er gläubig geworden ist. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 1 bis 18. Wir steigen da einfach mal ein und sehen, wie weit wir da heute kommen und was wir für uns davon lernen können. Apostelgeschichte 9, 1 bis 18 zunächst. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Dieser Saulus, der wird hier beschrieben mit Drohen und Morden. Also der Mann, der war wirklich gefährlich. Der hat Menschen schon auf dem Gewissen gehabt. Der erste, den er auf dem Gewissen hatte, war einer der sieben Diakone, der Stephanus. Stephanus übrigens der allererste Märtyrer, weil er sich zu Jesus bekannt hat. Die Zielrichtung seiner Feindschaft ist ganz klar genannt gegen die Jünger des Herrn. Seien's Männer, seien's Frauen. Die verfolgt er, und diese Verfolgungsgesinnung, die hat leider nie abgerissen. Und es ist heute die größte Christenverfolgung, die es überhaupt gibt, ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Für uns ist es vielleicht noch befremdlich, weil wir es in unserer Generation nicht erlebt haben. Aber das ist in vielen Ländern, vor allem in islamisch geprägten Ländern, alltäglich. Ja. Und auch dort sterben viele Menschen einfach nur, weil sie sich zu Jesus bekennen, werden sie umgebracht. Ich sage das deswegen, weil wir einfach auch uns diesen Geschwistern immer wieder im Gebet und auch durch Opfergaben, vielleicht helfen auch diese Opfergaben gerade Menschen, die in der Türkei werden übrigens viele Christen bedrängt. Ja. Das muss uns klar sein, dass auch dort kein freiheitlicher Staat ist. Ja. Und wir helfen nicht der Türkei in erster Linie, sondern wir helfen dort Menschen. Menschen, die wirklich große Not erlitten haben und vor allem, da traue ich dem AVC, das ist eines unserer Bundeswerke vom BFB, das auch zu, die verkündigen da gleichzeitig, in welcher Form auch immer, Jesus als den Retter, sodass auch Menschen dort das Heil ergreifen können und ja, auch durch diese Not mit Hoffnung hindurchgehen können. Gegen die Jünger des Herrn ist dieser Paulus hier, die werden Jünger genannt, diese Menschen. Das heißt, im eigentlichen griechischen Text, dieses Wort heißt Schüler. Also die ersten, die an Jesus gläubig waren, die wurden nicht Christen genannt. Ich habe nichts gegen diesen Begriff, der kommt später in der Apostelgeschichte vor, aber der bürgert sich erst im Heidenchristentum ein. Und also im Heidenchristentum heißt einfach außerhalb von jüdischen Gläubigen an Jesus. Aber es ist nicht der ursprüngliche Begriff, sondern wir sind Schüler Jesu, das ist der eigentliche Begriff. Das heißt, wir lernen von unserem Herrn und wir wollen nicht aufhören zu lernen. Von seinem Wesen, von seinem Charakter, von seinen Wegen. Und deswegen schauen wir uns auch die Apostelgeschichte an. Was sind seine Wege? Wie baut Jesus Gemeinde, auch heute noch? Das sind Jünger des Herrn, gegen die er kämpft. Dieser Herr ist Jesus und das ist der Anstoß. Deswegen werden sie verfolgt. Das sind Jünger des Herrn. Der Begriff Herr im griechischen Kyrios, im hebräischen Adonai, aber da ist immer Jahwe mit gemeint. Jahwe, das ist der Eigenname von Gott. Vor allem im Alten Testament geoffenbart. Diesen Namen übertragen diese Menschen, die sich zu diesem Jesus bekennen, auf den Menschen Jesus. Der ist Gott. Der ist der Herr, was man nur zu Gott sagen durfte. Und wenn jemand Zweifel daran hat, dass das Neue Testament Jesus ganz klar als Gott und den Sohn Gottes bekennt, hier ist ein einfacher, aber klarer Beleg. Der Paulus schnaubte gegen die Jünger des Herrn, weil sie Jesus als Herrn bezeichnet haben. Und das war gotteslästerlich in den Augen von denen, die nicht an Jesus gläubig geworden sind, dass er der Messias ist. Kyrios, das ist Gott. Und wenn Jesus plötzlich als Kyrios bekannt wird, dann ist das sozusagen die Entscheidung. Ja, halte ich das für sozusagen gotteslästerlich oder ist er das wirklich? Dann muss ich aber meine Knie auch vor diesem Jesus beugen, weil er von Gott gekommen ist und Gott ist. Saulus, heißt es, ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe. Also der hat nicht nur einen Auftrag bekommen, mach mal, sondern dieser Saulus, der war so überzeugt, dass er selber gesagt hat, hey, es reicht mir nicht, hier in Jerusalem alle zu verfolgen. ich will auch in die Umgebung gehen, selbst bis nach Damaskus. Ja, ich will dort die Leute auch noch verfolgen, die diesen Jesus als Kyrios bekennen. Da sehen wir schon etwas, jetzt noch im Schlechten, aber wir sehen etwas von seiner Persönlichkeit. Dieser Saulus ist sehr aktiv und er ist sehr überzeugt. Und das finden wir dann genauso, aber dann geheiligt durch den Heiligen Geist, als er ein Anhänger von diesem Jesus, dem Kyrios, wird. Er ist von seiner Persönlichkeit her, komme was wolle, ja, ich werde Wege gehen für diesen Jesus, ja, ich werde nicht an einem Ort bleiben. Ja. Das spiegelt sich und das ist oft bei uns Menschen, wenn wir gläubig werden. Gott nimmt manche unserer natürlichen Charakterzüge, die er uns gegeben hat, ich sage es mal, die in unseren Genen sind, ja, und werden durch den Heiligen Geist geheiligt und gereinigt. Und dann setzen wir sie aber zu seiner Ehre ein, wozu wir eigentlich auch geschaffen worden sind. Wenn du ein abenteuerlustiger Mensch bist, dann wird sich das nach deiner Bekehrung auch wieder zeigen, dass Gott das eigentlich in dein Herz, in dein Leben hineingelegt hat. Bist du jemand, der sehr genau Dinge macht und arbeitet, dann wird das auch sich in deinem Leben, wenn du gläubig wirst, widerspiegeln. Dann wirst du es zur Ehre Gottes so machen. Das ist mit vielen unserer natürlichen Begabungen so. Dazu fügt Gott noch geistliche Begabungen hinzu, wie zum Beispiel, dass wir einfach fähig sind, Zeugen für Jesus zu sein. Das können wir nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es sind Anhänger dieses Weges, ja, dass er Anhänger dieses Weges Männer und Frauen gefesselt nach Jerusalem führe. Anhänger dieses Weges, das heißt, an denen hat man gesehen, die leben plötzlich, nachdem die an diesen Jesus gläubig geworden sind, einen anderen Lebensstil. Die gehen einen anderen Weg, aber einen sichtbaren Weg. Ja. Deswegen kann man die nennen, das sind Menschen des Weges. Die haben nicht nur privat in ihrem Herzen Jesus aufgenommen, ja, und niemand spürt es um sie herum, sondern wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, dann verwandelt er uns durch die Kraft seines Heiligen Geistes und wir sind gerne für ihn Zeugen, wir bekennen ihn gerne, wir geben ihn gerne weiter, weil wir haben das Beste gefunden, was es überhaupt gibt. Ja? Wir können nicht mehr schweigen von dem, was wir gesehen und erlebt haben. Und dein Lebensstil wird sich nach und nach an den deines Herrn und Meisters anähneln, anpassen. Seine Werte werden deine Werte werden. Ja? Und du wirst das Wort Gottes lieben und lieben lernen und Stück für Stück mehr und mehr in deinem Leben einbauen und umsetzen. Und es wird dir zum Heil und zur Ehre Jesu sein. Sind Menschen des Weges. Wir, liebe Geschwister, sind Menschen des Weges und es ist immer sichtbar, wenn wir gläubig werden an Jesus. Das geht gar nicht anders. Ein anderes Wort dafür, wir sind Nachfolger Jesu. Ja, wir sind auf dem Weg hinter ihm her. Ja, wir folgen ihm, unserem Herrn. Und dieser Saulus, er ist ja nicht allein, er hat natürlich sein Team. Ja. Er ist auf dem Weg nach Damaskus an die Synagogen. Das heißt, dass bereits zu diesem Zeitpunkt, und wir befinden uns höchstwahrscheinlich gerade im Jahr 33 nach Christus. 32 nach Christus ist Jesus gekreuzigt worden und auferstanden und in den Himmel aufgefahren und war Pfingsten. Das erste Mal die Ausgießung des Heiligen Geistes auf alle, die damals gläubig waren, Apostel und ungefähr 120. Wir sind also noch nicht sehr weit in der Zeit fortgeschritten, als dieser Saulus dann dem Herrn begegnet. Aber wir sehen, dass bereits nach einem Jahr selbst in Damaskus schon Menschen an Jesus gläubig geworden sind. Ja? Da gibt es in den Synagogen dort Menschen, die diesen Jesus bekennen als Messias. Es sind natürlich Juden, weil alle Jünger Jesu am Anfang waren Juden, weil das Heil kommt aus den Juden. Und wir gehören zum Volk der Juden geistlich gesehen. Ja? Wir sind dort eingepfropft, ja, sagt Paulus. Aber es gab bereits Gläubige dort. Nur deswegen macht er sich auf den Weg, weil der sichere Information bekommen hatte, dass dieses Unwesen sich auch in Damaskus bereits etabliert hat, in den Synagogen. Wie weit die Jünger sich schon als Gemeinde versammelt haben, kann ich nicht sagen. Das steht einfach jetzt nicht hier. Aber ich bin fest überzeugt, dass die sich natürlich auch schon miteinander getroffen haben, aber sie waren auch immer noch Teil der Synagogen, der jüdischen Synagoge. Ja, für die irgendwo auch selbstverständlich. Als Saulus aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Es umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und wir haben dreimal die Bekehrung des Saulus in der Apostelgeschichte erzählt bekommen. Von daher können wir diese drei Stellen sozusagen miteinander betrachten und jede fügt ein bisschen neue Informationen hinzu. In der historisch-kritischen Theologie sind es alles Widersprüche, ja. Als ich an der Uni solche Texte bekommen habe, gelesen habe, auch andere in den Evangelien, das sind alles Widersprüche. Ja? Das ist alles menschliches Werk. Ja? Aber wenn du das durch den Geist Gottes betrachtest, dann wirst du sehen, das ist alles sehr ergänzend. Das sind einfach drei Blickrichtungen, aus denen da erzählt wird. Dieses helle Licht vom Himmel in Apostelgeschichte 22, Verse 6 bis 8, da erzählt der Apostel Paulus, natürlich erzählt es letztlich uns Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, aber der war ja ein Mitarbeiter vom Apostel Paulus. Das heißt, der hat direkt gehört, was der Apostel Paulus getan hat, was er erlebt hat und natürlich seine Bekehrung, die kannte der Lukas auswendig, weil die hat der Saulus mit Sicherheit in vielen Synagogen erzählt, als er das Evangelium begonnen hat zu verkündigen. Da heißt es, da berichtet Paulus, er ist praktisch fast gelyncht worden in Jerusalem. Ja. Nach seiner dritten Missionsreise ist er dann nach Jerusalem gegangen und ein Mob hat ihn schon fast zu Tode geprügelt, ja, werfen ihm Sachen vor, die gar nicht stimmen. Die Römer kommen schnell aus ihrer Kaserne, reißen ihn aus der Meute heraus, retten ihm das Leben. Der Oberst heißt, der weiß nicht so genau, wer der ist, also will er ihn verhören, will ihn Richtung Kaserne bringen. Dann sagt der Paulus: Hey, darf ich kurz was zu den Leuten hier sagen? Der Oberst denkt sich, ja, vielleicht lerne ich auch gleich was dazu, ja. vielleicht kriege ich raus, wer der Typ ist, ja, weil im Hinterkopf hat der Oberst, oh, vor kurzer Zeit, da war so ein Ägypter da, ja, der hat ein paar tausend Anhänger gehabt, ganz gefährliche Leute. Vielleicht ist es der Typ wieder, ja. Also, ja, gut, darfst was sagen, der stand gerade ein paar Stufen höher, dieser Saulus, hebt die Hand, fängt an, in Hebräisch zu reden, plötzlich ist es sehr still bei allen, weil die plötzlich gemerkt haben, hey, das ist ja einer von uns. Ja. Und dann erzählt er seine Bekehrungsgeschichte den jüdischen Brüdern und Schwestern, um ihnen zu zeigen, dass dieser Jesus eben tatsächlich der Messias ist und dass er selber erster Verfolger war von diesem Jesus und dass es eben Gottes Eingreifen war, dass er heute sich zu diesem Jesus bekennt und ihn verkündigt. Ja. Es geschah aber, als ich dorthin zog und in die Nähe von Damaskus kam, das erzählt der Paulus jetzt sozusagen selber, da umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel. Hier bekommen wir die einfache Information, es war in der Mittagszeit. Und ich weiß es nicht gerade, ob da bewölkt war im Himmel, ich vermute es mal nicht, sondern da hat die Sonne geschienen, weil die dort sehr viel scheint. Aber dieses Licht, das will er damit sagen, das war viel heller als die helle Sonne am Mittag. Ja. Das war so gewaltig, dass die Sonne in Schatten gestellt wird. Und das dritte Mal wird die Bekehrung des Saulus erzählt, auch von Saulus selbst, von Paulus, Apostelgeschichte 26, Abvers 13. Da steht er vor dem König Agrippa und dem römischen Statthalter, ist verhaftet, wird verhört, darf aber erzählen und erzählt seine Bekehrung diesen Leuten. Da sah ich mitten am Tage, o König Agrippa, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten umleuchtete. Er ist der Herrlichkeit Gottes begegnet. Jesus ist in seiner Herrlichkeit dem Paulus erschienen. Das ist deswegen, wenn Jesus uns wirklich in voller Herrlichkeit begegnen würde, würden wir tot umfallen. Wir könnten die Herrlichkeit Gottes nicht lebend ertragen. Ja. Deswegen, schon im Alten Testament wird es angedeutet, als das Volk Israel am Berg Sinai durch Mose die 10 Gebote erhalten hat, spricht ja Gott zum ganzen Volk vom Berg her. Und dann sagen die, hey, Mose, sprich mit Gott, der soll nicht weiter mit uns reden. Das kannst du nicht ertragen, wenn du ein sündiger Mensch bist. Sprich du mit ihm, sagen sie dann, ja. Vielleicht denkst du, Mensch, es wäre doch toll, wenn Gott zu mir reden würde, ja. Ich sag dir, wenn Gott wirklich so wie dem Paulus begegnet, und da ist ja noch eine Zurückhaltung da, er spricht vom Himmel zu ihm, nicht direkt, er ist nicht auf die Erde zu ihm gekommen, das hätte der Paulus nicht überlebt. Die Herrlichkeit Gottes stellt die Sonne am Mittag in den Schatten. Ja. Nur damit wir eine Vorstellung bekommen, deswegen ist uns das so nebenher genannt. Die Mittagssonne ist kein Vergleich gegen die Herrlichkeit Jesu. Jesus ist Gott und er sitzt zur Rechten des Vaters. Von dort her erscheint er dem Saulus. Vom Himmel her kam dieses Licht. Ja. Dieser Jesus ist nicht auf Erden geblieben. Der ist nicht im Grab gewesen. Der ist nicht dort verwest. Der ist wirklich auferstanden, in den Himmel aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes. Denn nur deswegen kann er von dort dem Saulus auch begegnen. Bei diesem Menschen, bei diesem Mann, Saulus, sollte auch kein Rest Zweifel bleiben, wem er begegnet ist. Nicht jeden Menschen begegnet Jesus so heftig. Ja? Ich sage jetzt mal, wir werden es noch sehen, das sind Ausnahmen. Aber dieser Saulus hat es gebraucht, nicht nur als Person, sondern für seinen Auftrag, den er bekommen hat. Lesen wir weiter, Vers 4 und 5. Und Saulus fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Dass der auf die Erde fiel, dieser Saulus, hat was mit dieser Herrlichkeit, mit der Jesus ihm begegnet ist, zu tun, weil diese Herrlichkeit hat auch die Kraft, in der das alles geschaffen worden ist, was im Himmel und auf Erden ist. Und nur ein bisschen von dieser Kraft hat der Paulus gespürt, nur ein bisschen. Das ist so ähnlich, als Jesus auf Erden war und Evangelien berichten uns, als er verhaftet werden sollte, dann kamen mit Judas Iskariot zusammen ja eine ganze Schar von Soldaten zu dem Garten Gethsemane am Ölberg. Und dann sagt Jesus nur: Wen sucht ihr? Puff, waren die alle dort gelegen? Das waren keine Hampelmänner. Das waren Soldaten. Das waren Männer, die wussten, wie man kämpft. Das Evangelium sagt, sie sind alle zu Boden gestürzt. Versteht ihr, wer dieser Jesus ist? Wir dienen dem Sohn Gottes. Und das hat dieser Saulus, ich sage jetzt mal, zu spüren bekommen. Ja. Dieser Saulus war auch keiner, der schnell einfach nur hinfällt, wenn du zu ihm was sagst. Ja. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die sprach zu mir: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete aber: Herr, wer bist du? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazarener. Der Nazoräer heißt es ganz genau. Das wird uns in der Apostelgeschichte 22 gesagt. Also dieser Jesus, der stellt sich dem Saulus auch ganz genau vor. Der sagt: Du, ich bin genau der Saul, der Jesus, der in den Schriften schon vor als Nazoräer bekannt, von den beiden Propheten steht es, er wird Nazoräer genannt werden. Das heißt zum einen einer, der geheiligt ist für Gott, aber das heißt auch, dass er aus Nazareth stammt. Das ist dieselbe Wortwurzel sozusagen. Ja. Der wusste ganz genau, da gibt es keinen Zweifel, mir begegne gerade der, zu dem sich diese Menschen bekennen, ja, genau dieser Jesus. Okay, danke. Das ist Johannes, mein Sohn, den ich beauftragt habe, mir das Zeichen zu geben. Saulus begegnete Zeugen für Jesus, schon bevor er nach Damaskus kam. In Jerusalem hat er schon Menschen verhaftet, aus den Häusern herausgezerrt, wo sie sich versammelt haben. Der hat Verhöre mitbekommen. Also der hat von diesem Jesus, dem Nazoräer, schon viel gehört. Aber er war stockablehnend gegen den. Ja, er hat ihn gehasst. Aber Gott hat auch durch dieses Zeugnis dieser Menschen, die verfolgt worden sind, insbesondere durch den Stephanus, hat er Zeugnis bekommen von diesem Jesus. Ja, es war kein Unbekannter für ihn. Aber was dieser Saulus brauchte und was jeder von uns braucht, damit unser steinernes Herz herausgenommen wird und wir ein fleischernes Herz vom Heiligen Geist bekommen, ist eine Begegnung mit diesem Jesus. Das ist entscheidend. Und das ist, was dieser Saulus hier erlebt, erleben muss und auch erleben darf. Aber auch du und ich, wir brauchen eine Begegnung mit Jesus, damit wir unser Knie vor dem beugen, der uns begegnet ist. Wir können unser Herz auftun, wir können es hinhalten und du wirst erleben, dass Jesus gerne in unser Leben hineinkommt. Auch wenn du bei gläubigen Eltern aufgewachsen bist, du brauchst immer wieder dieses Erleben, dass Gott in dir wohnt, dass er dich liebt und dass du deinem Alter entsprechend immer wieder Ja sagst zu ihm. Du wirst keine so dramatische Bekehrung erleben, wie vielleicht, was wir von dem Markus Habicht vor 2 Wochen, glaube ich, gehört haben. Ja? Man muss nicht sich so weit von Jesus entfernen, wenn man die Chance hat, in einem gläubigen Elternhaus aufzuwachsen. Aber trotzdem, Jesus will sich auch dir in deinem Herzen offenbaren und bezeugen, immer wieder, bis du als Erwachsener irgendwann weißt, Jesus, jetzt aus eigener Entscheidung, ich will dir gehören. Du bist der Herr, ich habe dich oft und oft erlebt und ich erkenne dich als meinen Erlöser und Herrn an. Das braucht jeder von uns, diese Begegnung mit Jesus. Und er schenkt sie jedem, der das möchte. In der Offenbarung steht es dann im letzten Buch der Bibel nochmal, wo Jesus sagt, ich stehe vor der Tür, deines Herzens ist da gemeint, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, das ist deine Entscheidung, ist deine Antwort. Jesus wird nie in dein Leben hineinkommen, wenn er nicht eingeladen wird. Bei dem werde ich hineinkommen und ich werde mit ihm Mahl halten, das heißt Gemeinschaft haben. Ich werde mit ihm anfangen, das Leben zu feiern. Ja. Das Leben schenken, weil er selbst das Leben ist. Aber das können wir hier von dieser Bekehrung des Saulus für uns lernen. Jeder braucht eine Begegnung mit dem lebendigen Herrn. Und das Erste, was Jesus spricht in Vers 4 von Kapitel 9, was ist das Erste, was er zu diesem Saulus sagt? Saulus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist so kostbar in meinen Augen. Ja. Nee, dem muss er anders begegnen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Sofort, sofort. Das ist nichts anderes. Paulus begegnet sofort seinem Retter, aber auch seinem Richter. Und das ist echte Bekehrung, liebe Geschwister. Jesus wird dir auch immer konkret zeigen, wo du in Sünde lebst. Nicht dein ganzes Leben. Das verkraften wir gar nicht. Also ich habe schon, als ich mit 18 diesen Schritt machen durfte, mein Leben Jesus geben, weil er in mein Leben hineingesprochen hat. Da hat er mir nicht alle meine Sünden gezeigt. Mit 18 hat man schon genug auf dem Kerbholz. Also ich jedenfalls. Er hat mir 1, 2 Dinge gezeigt. Das hat schon gereicht. Ja. Und so ist es aber. Wir werden uns nie bekehren, wenn wir nie Sündenerkenntnis haben. Warum soll ich mich bekehren? Warum soll ich Vergebung annehmen, wenn ich kein Sünder bin? Versteht ihr? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Heilige Geist, der mit Jesus in unser Leben kommt, der zeigt uns, dass wir verlorene Menschen sind. Er wird es dir in irgendeiner Weise konkret zeigen. Und zugleich dass du zu ihm kommen kannst, weil er dich annimmt, so wie du bist. Aber dafür hat er einen Preis bezahlt. Er hat deine Schuld auf sich genommen am Kreuz. Deswegen dürfen wir zu ihm kommen. Ja, jetzt sind wir an dem Punkt, wo Paulus die Antwort geben muss dann. Ja, aber das hören wir uns dann das nächste Mal an.